Older but no wiser. Also älter, aber nicht weise geworden. Was ist Weisheit überhaupt? Gibt es sowas wie weibliche oder feministische Weisheit? Wie kann ich die bekommen? Wie kann ich das werden, wenn ich schon älter werden muss? Was ist mit den Frauen in anderen Kulturen? Was ist mit den Frauen, die vor uns da waren und mit deren Weisheit, die so oft ignoriert oder auch absichtlich vergessen wurde? Miriam Stein hat ein Buch darüber geschrieben und ich freue mich, dass sie in den Podcast gekommen ist. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Willkommen, Miriam Stein. Ich freue mich sehr, dass du den Weg hier in meinen kleinen Podcast gefunden hast.
Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
Du hast ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Moment, nein, ich möchte das weiterfassen. Du hast zwei wunderbare Bücher geschrieben. Und das zweite jetzt, das neueste, war jetzt Anlass für unser Gespräch. Aber auch das Buch davor ist auch heißer Gesprächsstoff bei mir im Freundeskreis, Die gereizte Frau, was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat. Großartiges Buch. Vielleicht müssen wir da auch noch einen Schwenker dahin machen. Denn du hast im Anschluss ein Buch geschrieben, was ich auch ganz toll finde. Es heißt Weise Frauen, nicht Weiße, sondern Weise Frauen mit weichem S. Warum unsere Gesellschaft mehr weibliches Wissen braucht. Eine Spurensuche. Wann ist das Buch erschienen?
Im Oktober 24.
Gucke mal, so schnell schaffen wir es schon, miteinander zu sprechen. Hervorragend. Du bist, wenn ich dich kurz vorstellen darf, ist das in Ordnung für dich?
Klar.
Du bist Journalistin, unterbrich mich gerne, wenn ich was vergesse. Du bist Journalistin und weil ich ein ganz altes Buch von dir hier auch noch liegen habe, habe ich auch noch eine viel tollere Zusammenfassung deines Werdegangs hier drin gehabt, finde ich. Da ist ganz viel verloren gegangen. Du hast nämlich wirklich spannende Sachen schon gemacht in deinem Leben. Du hast ein Drehbuch mit Christoph Schlingensief geschrieben. Du hast einen Coca-Cola-Werbespot gemacht mit dem Sohn von Francis Ford Coppola. Moment, der heißt, warum ist meine
Roman.
Schrift? Roman, genau. Und
Roman.
hast die ersten Sachen gemacht. Und ich kenne dich vor allem in letzter Zeit, nachdem wir auch so eine private Verbandelung haben, das würde jetzt aber wirklich zu weit führen, kenne ich dich in letzter Zeit vor allem durch deine wirklich fantastischen Bücher und für deinen Aktivismus. Du bist sehr stark engagiert zum Thema Wechseljahre, was ich mit großer Bewunderung verfolge im Interwebs und hast diese fantastischen zwei Bücher geschrieben. Außerdem publizierst du natürlich auch weiterhin als Journalistin, unter anderem für Spiegel Online und für die Zeit. Und du lebst natürlich wo sonst? In Berlin.
Ja, wo sonst? Nee, aber ich bin schon lange in Berlin, schon über 20 Jahre tatsächlich.
Ja, bei mir wären es jetzt auch so viele Jahre, hätte ich nicht nach 15 Jahren die Reißleine gezogen und wäre wieder weggegangen. Weise Frauen, ist das das Nachfolgebuch zur gereizten Frau?
Ja, klar, also würde ich schon sagen, die gereizte Frau endet mit einem Aufruf. Sie endet damit, dass wir im mittleren Alter eine eigene Coming-of-Age-Story, unsere eigene, aber auch die von anderen Frauen, schreiben und teilen sollten. Und dass man diese Coming-of-Middle-Age-Story, Coming-of-Age ist die Pubertät, Coming-of-Middle-Age wäre dann das mittlere Alter. Und dass man diese Geschichten genauso fantasievoll und verträumt und grenzenlos ausschmücken sollte, wie man eben genau in der Pubertät übers Erwachsensein geträumt hat. Und es endet so ein bisschen mit dem Aufruf, dass sich die Leserinnen darüber Gedanken machen könnten. Verzeihung, ich mache das mal eben aus. Das sind die E-Mails, die reintropfen. Dass sich Gedanken darüber machen sollen, wie denn ihre Coming-of-Middle-Age Story aussehen könnte. Und weil ich in der Regel dazu neige, die Tipps, die ich Leserinnen gebe, auch selber auszuprobieren, habe ich mich natürlich gefragt, wer ich denn sein möchte in der zweiten Lebenshälfte. Und wenn man nämlich etwas leichtsinnig und etwas verträumt darüber nachdenkt, wer man gerne wäre oder wer ich gerne wäre in diesem Fall in 15 oder auch 20 Jahren. Und da kam irgendwann in einer sehr speziellen Situation der Gedanke, oder eigentlich kamen zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, ich glaube, ich werde erst die Person, die ich sein soll, wenn ich älter werde, weil mein Leben durchweg für mich besser wurde. Und das zweite war, ich würde gerne eine weise Frau werden. Und ich wusste aber gar nicht, was das ist, eine weise Frau. Das kam wie so ein Gedanke. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht finde ich das mal raus, wer oder was das sein könnte, diese weise Frau. Und daraus ist dieses Buch entstanden.
Man hat ja immer das Gefühl, Männer werden unglaublich schnell, unglaublich weise. Also im Prinzip sprießt die Weisheit fast schon mit dem weißen Haar. Und dann spricht man Männern automatisch so eine Lebenserfahrung zu. Das zeichnet sich ja auch im Wahlverhalten zum Beispiel ab, dass weißhaarige Männer, die automatisch müssen die ja schon total viel Ahnung haben, wenn die dann noch einen Anzug anhaben, perfekt. Aber Weisheit und Frauen, das ist was, was auf den ersten Blick irgendwie so gar nicht so zusammenpasst, außer vielleicht im Märchen, dass es da alte, weise Frauen gibt. Die sind dann immer schon an der Klippe zur Hexe. Und das ist ja schon wieder nicht so gut, das will ja keiner. Mich hat dabei so vor allem angesprochen, dass es so ein Gegenentwurf ist zu jung bleiben, dass man eben nicht versucht, so eine Art positives Altern hinzukriegen, wo man irgendwie Falten kriegt, aber die sind so toll im Gesicht verteilt, dass man immer noch total super aussieht und man bleibt total schlank und agil, sondern dass man auch sich auf was anderes konzentriert und weil der Fokus auf dem Kognitiven liegt, auf der Lebenserfahrung, auf der Intelligenz und allein das ja schon so viele Ebenen hat, wie du in dem Buch ja auch beschreibst.
Ich glaube, es ist, also man muss noch mal einen Schritt zurückgehen und tatsächlich sich fragen, warum ist das bei Männern so, dass man mit dem ersten sprießenden weißen Haar von Weisheit ausgeht? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man natürlich, wie du sagst, das Intellektuelle und die das akademische Wissen mit Weisheit gleichsetzt. Und Frauen dürfen ja erst seit etwa 100 Jahren überhaupt dieses akademische Wissen anhäufen. Vorher durften wir nicht studieren und auch nicht wirklich eine umfassende Schulbildung genießen. Und deswegen haben wir natürlich einfach über Generationen dieses Bild des alten weisen Mannes im Kopf, der dann aus seinem Lehrstuhl seine akademische Weisheit mit Lebenserfahrung verbinden kann und weitergeben kann. Und wenn wir heute von weisen Frauen sprechen und jetzt mal die Märchendame außen vor lassen, dann werden natürlich als weise Frauen die bezeichnet, die eine ähnliche Biografie haben, die in Machtpositionen waren, die in quasi akademischen oder wirtschaftlichen Jobs waren und dort Macht, Wissen und Lebenserfahrung angehäuft haben. Und was ich halt hinterfragt habe, ist, ob das wirklich die einzige Form der Weisheit ist. Also können wirklich nur Menschen, die, sagen wir, studiert haben oder Karriere gemacht haben, weise Menschen sein? Und müssen die eigentlich auch so furchtbar alt sein oder können die auch ganz jung sein? Ist Weisheit was Beständiges? Ist das dynamisch? Und wie könnte man zu Weisheit kommen, wenn man nicht gerade in einer Philosophieprofessur sitzt? Und ich glaube, so ist dieses Buch und diese Reise entstanden. Und da geht es natürlich letztendlich darum, dass eben mit zweierlei Maß gemessen wurde, das, was eben männlich konnotiert war, ja, das akademische Wissen, die Macht, das führt auch zu Weisheit. Und das, was weiblich konnotiert war, nämlich das Haus, die Mutterschaft, das Kochen, das ist Gedöns. Und das wollte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen hinterfragen.
Ja, weil du hast ja auch das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Wie schon gesagt, was mir besonders gut gefällt, ist eigentlich, jedes Kapitel ist wie eine kleine Abenteuerreportage für sich, immer auch persönlich mit einem persönlichen Bezug von dir, immer nach neuen Fakten suchend. Und du hast natürlich auch eine Weisheitsforscherin in dem Buch, über die du schreibst, und die sagt, na, das hat ja eigentlich gar nichts mit Männern und Frauen zu tun. Und besonders weise Menschen, die achten auch gar nicht mehr so drauf, ob irgendwas männlich oder weiblich oder Binarität hat dann nicht mehr die Bedeutung. Wenn man wirklich weise ist, steht man so ein bisschen drüber über den Dingen. Aber ich fand, und möchte dir da recht geben, du hast dann da auch direkt drunter geschrieben, na ja gut, aber wenn wir jetzt so lange weibliches Wissen, weibliches Erleben, weibliche Kultur, weibliche Geschichte eigentlich ausgeklammert haben und vergessen haben, was ist denn dann der Referenzrahmen? Und auch das rollst du in dem Buch ja auf, dass unglaublich viele Geschichten da negiert wurden, rausgeschrieben aus den Büchern. Inwiefern gehört diese weibliche Tradition und die Geschichte, die Kultur, die, auf die wir uns gar nicht beziehen können, was ich ganz oft als Leerstelle jetzt erlebe bei mir, wenn ich so drüber lese, und ich habe dann einen unglaublichen Wissensdurst, weil ich das Gefühl habe, da fehlt mir irgendwas, worauf ich mich beziehen kann als Frau. Was würdest du sagen, warum hat es so einen wichtigen Stellenwert, wenn man das aus einer feministischen, die ja nicht nur eine Frauensicht ist, sondern für alle Menschen sein soll? Warum müssen wir das nochmal eigentlich auch neu mit ausgraben?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil es um eine Gleichwertung geht. Es geht ja so ein bisschen um eine Gleichberechtigung und ich habe mich halt gefragt, was ist denn mit der Gleichwertung? Und ganz wichtig, ich möchte niemanden dazu bringen, wieder Hausfrau zu werden. Das ist hier kein Plädoyer für Tradwives oder sowas, sondern im Gegenteil, es geht eher darum, dass ich mich frage, dass wir jetzt nach über 50 Jahren Feminismus und berechtigtem Kampf für eine Gleichberechtigung im politischen und wirtschaftlichen Kontext uns vielleicht zum allerersten Mal in der Moderne fragen können, aber wie viel Wert hat das, was Frauen über die meisten Jahre der Geschichte eigentlich so gemacht haben, nämlich das, was man mit dem Haus in Verbindung bringt und mit der Mutterschaft. Und wieso wird das eigentlich nicht nur vom Patriarchat, also von Männern, also so gering geschätzt, sondern auch von vielen Frauen? Der Feminismus ist ja traditionell, nicht der gesamte Feminismus, um Gottes Willen, aber viele Feministinnen sind ja auch dagegen angegangen, und zwar aus gutem Grund. Was hat man denn davon, wenn man total gewertschätzt wird als Mutter, wenn man kein Geld verdient? Man kann einfach in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, tatsächlich kaum gleichberechtigt und selbstbestimmt funktionieren, wenn man kein eigenes Geld verdient. Deswegen ist natürlich Erwerb so wichtig. Trotzdem ist es so, dass wenn man eine Gleichwertung von Pflege, Fürsorge, Mutterschaft und von Ernährung und Versorgung macht, dann wäre es vielleicht auf lange Sicht auch einfacher, das zwischen Männern und Frauen gerecht aufzuteilen, weil Männer oder Menschen dann nicht das Gefühl hätten, sie müssten einen Schritt oder fünf runter machen von ihrem erwerbstätigen Level, wenn sie zum Beispiel Elternzeit nehmen oder wenn sie ein Vollzeitvater werden oder wenn ein Mann in einen Pflegeberuf geht oder in einen Erzieherberuf. Und das ist ja immer noch so ein bisschen, ein Mann ist ein Kita-Erzieher, wie toll. Man sagt natürlich auch, oh toll, eine Frau steht ihren Mann, ne? Aber wenn eben die Frau ihren Mann steht, dann kann auch ein Mann eine weise Frau sein und deren Tätigkeiten verrichten. Und ich glaube, es wäre total gut für unsere Gegenwart, wenn man eben neben den Werten wie Durchsetzungsvermögen und Macht und Reichtum auch Werte wie Gemeinschaft, Verbundenheit und Fürsorge gleichwertig behandelt. Und das ist mir total wichtig und deswegen glaube ich auch, dass tatsächlich alle Menschen davon profitieren würden, weise Frauen entsprechend zu schätzen und zu würdigen. Männer und Frauen und letztendlich wir alle. Und wir sehen im Augenblick so eine massive Zuspitzung an Männern, die alleine dominieren wollen und alleine viele dominieren wollen und ihre Macht und ihr Vermögen ausweiten wollen auf Kosten anderer. Und ich glaube, es wäre interessant zu sehen, wenn man wirklich gemeinschaftliches Denken und Fürsorge dagegen setzen könnte.
Du hast ja auch Theresa Bückers Buch zitiert, auch der Umgang mit Zeit, mit Ressource, mit Sinnhaftigkeit schwingt da ja mit. Hast du das Gefühl, dass bei Frauen deshalb Altern vielleicht besonders schwer ist, weil diese Wertschätzung, also als Mutter hast du vielleicht noch eine gewisse Wertschätzung, kriegst auch unglaublich schönes Feedback von deinen Kindern, dann kommt das Empty Nest und dann alterst du und hast nochmal irgendwie Sinnhaftigkeit verloren. Also ich denke immer so, ich habe nochmal bei der Vorbereitung gedacht, ich wollte immer ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft sein. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft ist natürlich das sinnvollste Mitglied der Gesellschaft, was Werte erzeugt. Jetzt ist reproduktive Arbeit da meistens ausgeklammert. Insofern ist die Werthaftigkeit von Care-Tätigkeiten natürlich immer abgewertet, wie du gerade schon gesagt hast. Es ist deshalb vielleicht noch schmerzhafter für Frauen zu altern, weil ein gewisser Teil von Sinnhaftigkeit wegfällt. Also die Reproduktivität ist ja auch immer wieder ein Thema, was in beiden Büchern kommt. Das Wegfallen von Fruchtbarkeit. Dann habe ich diese Sinnhaftigkeit praktisch auch noch verloren. Wohin geht es dann für mich? Wenn dann natürlich mein Wissen, egal aus welchem Bereich ich es gezogen habe, wertgeschätzt würde, wenn es Teil von kollektiver Weisheit sein könnte, dann wäre ja auch die Position, die ältere Frauen hätten, eine komplett andere, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, also erstens glaube ich leider nicht, dass die Person, die Werte verbreitet in der kapitalistischen Gesellschaft, die wertvollste ist. Ich glaube, dass die Person in der kapitalistischen Gesellschaft die wertvollste ist, die am meisten Geld anhäuft, letztendlich. Dass es darum geht, dass es geht um eine Gewinnmaximierung und oder auch, um es mal etwas positiver auszudrücken, weil ich bin da eigentlich gar nicht so dagegen, ist halt die Person, deren Arbeit belohnt wird, ja. Und ich glaube halt, dass mit den Werten, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Was sind denn die Werte, ja? Und ich glaube eben, das ist Kapitalismus ohne Patriarchat denkbar, ist die eine Frage. Und die andere Frage ist eben, was ist die Aufgabe der Frau traditionell in Gesellschaften gewesen. Und das ist total richtig. Das ist nämlich reproduzieren. Und vermutlich, ich weiß nicht, ob du auch Game of Thrones geguckt hast. Da war das ja noch mal sehr schön veranschaulicht. Das ist ja im Grunde eine historische Aufarbeitung von zwei Phasen in der britischen Geschichte. Einmal aus dem 8. Jahrhundert, das Königreich Mercia, und dann später im 15. Jahrhundert. 15 ist richtig, 15, 16, der sogenannte Rosenkrieg, der dann in einem goldenen Zeitalter von Elisabeth I. endete. Und da ist ja ganz deutlich nochmal gezeigt worden, dass Prinzessinnen, ja, die wir angeblich immer sein wollen, und Königinnen eigentlich einen ganz besonderen Job haben, nämlich einen männlichen Nachfolger zu kreieren. Und ihr Erfolg hing davon ab. Und wenn man jetzt nochmal nach Großbritannien schaut, Heinrich der Achte hat, ich glaube, 7 Ehefrauen, 6 Ehefrauen hinrichten lassen, weil sie eben keinen männlichen Nachfolger gebären konnten. So. Und ich glaube, das sind ziemlich starke Argumente dafür, dass mitunter sogar dein Leben davon abhängt, ob du eben fruchtbar bist oder nicht. Und ich glaube halt, dass die Rollen, die danach kamen für Frauen, als die Schwiegermutter, als die Queen Regent und so weiter und so fort, natürlich durchaus mit Macht und Intelligenz besetzt sind, aber sie sind vor allem immer bös gewesen, ne? Gemein und böse und haben die anderen Jungfrauen unterdrückt und bla bla bla. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie eine weise, warmherzige Frau eigentlich in einer Machtposition aussehen könnte. Ja. Und das habe ich mich eigentlich gefragt. Und was ja interessant ist, ist, wer hat uns denn diese Geschichten erzählt? Woher wissen wir denn das alles eigentlich? Ja, weil es immer die Frage ist, man nimmt das so als gegeben hin, und ich will überhaupt keine Verschwörungstheorien hier schüren oder sowas, weil ich total tatsächlich an die Wichtigkeit von Forschung und Wissenschaft glaube. Aber was eben wichtig wäre, meines Erachtens, ist eben, dass man eben eine Parität in dieser Forschung hat, damit eben zum Beispiel Historikerinnen fragen, wer hat denn diese Geschichten verfasst und wer hatte was davon? Ja. Und wie würde das denn aussehen für den Heinrich, wenn man dessen Geschichte mal aus der Sicht seiner Gattin verfassen würde, was ja auch gemacht wurde, dann Gott sei Dank, die eben unter diesem Druck standen. Ja. Und das finde ich eigentlich die interessantere Frage. Woher beziehen wir dieses Wissen? Wer hat das aufgeschrieben und aus welchem Grund? Und das habe ich eben in den beiden Frauen versucht, auch noch ein bisschen zu erklären, dass natürlich Geschichtsschreiber ab irgendeinem Punkt einfach gesagt haben, das, was Frauen gemacht haben, das interessiert uns nicht. Das heißt aber nicht, dass die nicht da waren, dass die nicht gelebt haben, dass die nicht gearbeitet haben und dass die nicht Dinge erlebt haben. Und das ist die Leerstelle meiner Meinung nach. Und darum geht es natürlich auch in den weißen Frauen, ist eben, was haben die eigentlich getrieben und wie können wir das rekonstruieren, was da in der Vergangenheit, was unsere Vormütter so gemacht haben.
Ich habe ehrlich gesagt, beim ersten Hinschauen dachte ich auch, das ist ein bisschen so wie die beklauten Frauen von Leonie Schöler, dass du so ein bisschen mehr historisch, aber es ist ja noch viel besser. Also in meinen Augen ist dein Buch noch, deckt noch viel mehr ab, weil du eben nicht nur historische Daten zusammensuchst oder versuchst in der Vergangenheit Sachen zusammenzuklauben und daraus irgendwie Weisheit von Frauen aufzudecken und uns wieder zugänglich zu machen. Das gehört auch dazu. Da sind ein paar echte Kracher drin aus der Vergangenheit. Zum Beispiel über die Gossips. Da habe ich schon mehreren Freundinnen von erzählt und habe gesagt, ihr glaubt nicht, woher das Wort Gossip kommt. Das könnt ihr alles in diesem Buch nachlesen, Leute, ihr besorgt euch das einfach. Aber es geht ja noch viel weiter. Es geht auch um Schwesternschaft, um mütterlich sein, um seine Wurzeln kennen, mit seinem Körper in Kontakt zu sein. Alles das sind auch Bausteine für dich, die dazu beitragen, in Weisheit älter zu werden.
Total und auch in einer Form von weiblicher Weisheit, weil genau diese Dinge, Körper, Abstammung, all das sind eigentlich Dinge, die man in dieser Gesellschaft nicht unbedingt lernt. Was man lernt, ist seine Altersvorsorge aufzubauen, sein Häusle zu bauen, vielleicht zu gucken, ob man ein bisschen Zeit in wärmeren Gefilden verbringen kann. Und auch all das ist richtig und wichtig. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Ich will das erweitern. Und dass natürlich dir deine ETF-Rente dir ganz wenig nützt, wenn du sie alleine hast. Ja? Und wir sind einfach, das ist ja auch bekannt, in der Gesellschaft, in der halt Scheidung im mittleren und fortgeschrittenen Alter zunimmt. Das heißt zum Beispiel in Berlin leben, ich glaube, 50% aller erwachsenen Menschen singulär. Und das nicht unbedingt freiwillig. Wenn das freiwillig passiert, wunderbar, please go for it. Aber das heißt auch, dass die materielle Absicherung, die wahnsinnig wichtig ist, gerade für Frauen, weil jede fünfte Frau von Altersarmut bedroht ist, auch aus den gleichen strukturellen Problemen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Deswegen will ich das gar nicht schlecht machen. Aber ich glaube eben, und darum geht es mir, um eine Vervollständigung. Geht mal ruhig hin und macht euren ETF-Sparplan und geht auch ruhig hin und schaut, ob man Wohneigentum erwerben kann. Das finde ich alles total richtig. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Frage, wie geht man denn damit um, dass der Körper natürlich älter wird, dass wir natürlich die Fruchtbarkeit verlieren. Und wenn man da gar nicht über Verlust spricht, aber wirklich, egal ob irgendjemand Wechseljahrsprobleme hat, darum geht es gar nicht. Jede Frau. J.Lo, Mariah Carey, diese ganzen hotten, tollen Tanten, die jetzt in den 50ern sind, die hatten alle Menopause. Alle. Es gibt bis jetzt kein medizinisches Mittel, die Fruchtbarkeit zu verlängern. Auch Naomi Campbell. Alle gehen durch die Wechseljahre und erleben die Menopause und sind nicht mehr fruchtbar. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist nicht schlimm und ich würde mir halt wünschen, dass man da einfach offener mit umgeht, weniger tabubelastet mit umgeht Und dass man eben darauf auch vorbereitet wird, dass es eine andere Form von Prävention gibt. Und dass man eben sagt, ja, es ist total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, Geld zur Seite zu legen. Es ist aber auch total wichtig, darüber nachzudenken, wie man alt werden möchte. Und zwar nicht nur bis 65 gesund, sondern eben, wir haben eine Lebenserwartung von 82 Jahren. Und die ist eben weniger lustig, wenn man von 70 bis 82 wirklich schwer krank ist. Und ich glaube, das sind Dinge, über die man heute weniger gerne redet. Und so eine Weisheit, der man entgegenblickt oder in der man sich auch befindet, die hilft einem vielleicht zu sehen, ja, man wird körperlich wahrscheinlich anders auf sich achten müssen, aber das bringt ganz viel Tolles mit sich. Und da muss man gar keine Angst vor haben.
Ich finde ganz großartig, dass das ganze Thema gerade so einen Aufschwung hat. Für mich natürlich genau richtig, weil Perimenopause bei mir in meinen 40ern jetzt auch präsent ist, bei allen meinen Freundinnen. Und manchmal habe ich so eine stille Hoffnung, dass sich da fast so eine Art kleine Revolution gerade bewegt. Also, dass wir Frauen gerade uns total bewusst und auch mit der nötigen Wehmut dem Thema stellen, so wie du in deinen Büchern. Dass wir uns mit Hormonersatztherapien auseinandersetzen, dass wir zusammen sind, Tee trinken und darüber sprechen, ob es uns besser tut, keinen Kaffee zu trinken. All diese Dinge, die einfach gerade so einfach viel mehr besprochen werden. Es ist kein Husch-Husch-Thema mehr. Das ist kein, na, das ist ja ab und zu ein bisschen heiß und dann ist halt so, das hältst du aus. Und gleichzeitig denke ich, es ist vielleicht ein bisschen revolutionär sogar, dass wir Frauen uns jetzt bewusster mit dem Alterwerden auseinandersetzen, statt uns irgendwie so durchzuwursteln, zu versuchen, keine Falten zu haben und dünn zu bleiben, sondern dass wir nochmal einen anderen Zugang dazu bekommen. Was denkst du? Ist es eine Chance? Ich sehe es als große Chance gerade.
Natürlich eine große Chance. Ich glaube aber, dass es nicht nur eine Chance ist, sondern eine Notwendigkeit, weil ja nicht nur du und ich älter werden, sondern die gesamten Industrienationen zusammen. Also wir werden tatsächlich als Frauen im mittleren Alter die größte und schnellst wachsende Alterskohorte sein. Und mal ein paar Zahlen. Wie gesagt, in Deutschland sind im Augenblick etwa 11 Millionen Frauen zwischen 40 und 60. In der Europäischen Union sind es etwa 26 Millionen, in den USA etwa 72 Millionen und in Indien etwa 400 Millionen. Und das sind einfach super viele Frauen. Es gibt eine Studie von Vodafone, die sagt, dass wir im Jahr 2000 30, 1 Milliarde Frauen im mittleren Alter und somit vermutlich in der Perimenopause haben. Das heißt, das könnte revolutionär sein. Das steht ja auch in den weisen Frauen, dass meine Fantasie so ein bisschen ist, wenn man das Altersspektrum noch weiter aufzieht, wenn man sagt, von 40 bis über 80, dann sind wir sogar 26 Millionen Frauen in Deutschland allein. Und wenn du davon ein Promille nimmst, das sind 260.000 Frauen, wenn die alle zusammenstehen würden und sich einsetzen würden für mehr Gemeinschaftsfürsorge und vielleicht mal so ein ganz olles Wort, Nächstenliebe, das wäre natürlich revolutionär. Natürlich, da bin ich von überzeugt. Und die gereizte Frau, mein Buch über meine eigene Perimenopause kam im April 2022 raus. Und da wird es mitunter halt sehr gesellschaftskritisch und gar politisch. Und dann war das ein Erfolg, ein Überraschungserfolg, muss man heute wirklich betonen. Also es war kein Easy Sell und es hat auch niemand gedacht, dass es wirklich ein Bestseller wird. Und dann, wie gesagt, wie ich am Anfang schon sagte, ich bin so ein bisschen so ein Mensch, der das, was er empfiehlt, dann auch selber machen möchte, weil ich das immer so eine leere Motivation finde. Mach doch mal dies, mach doch mal das und man selber sitzt da und macht selber gar nicht. Und dann habe ich gesagt, so walk the talk und habe tatsächlich angefangen, mal zu versuchen, diesen politischen Faden aufzunehmen. Kann man wirklich also gesetzlich was verändern in Sachen Menopause, weil das weißt du vermutlich, dass es da wirklich strukturelle Probleme gibt, dass die Perimenopause wird nicht in dem Medizinstudium gelehrt, es gibt keine Abrechnungsnummer, es wird keine Forschung betrieben, es wurde einfach nie als wichtig eingesehen. Deswegen wissen wir so wenig darüber. Deswegen sind wir die erste Generation, die tatsächlich darüber spricht, öffentlich. Und dieses Engagement, das habe ich zusammen mit der Sheila DeLisle gemacht, die ja das echt tolle Buch und dazu wirklich revolutionäre Buch Woman on Fire geschrieben hat. Und wir waren im Frühjahr 2023 das erste Mal im Deutschen Bundestag. Und das war wie so ein Erweckungserlebnis, weil man geht in den Deutschen Bundestag und sagt für eine Veranstaltung über die Wechseljahre, auch nichts Perimenopause oder sowas Cooles, sondern Wechseljahr. Und die Frauen, die halt, man muss dann nur in den Bundestag gehst, muss man durch eine Sicherheitsschleuse, du musst deinen Ausweis da abgeben. Also es ist alles ziemlich aufwendig. Und diese ganzen Frauen gingen da durch und sagten dann zu den Pförtnern, wir sind auch wegen der Wechseljahre hier. Und dann waren diese Typis und Ladies, die da sitzen, die sind super, ah ja, sie kommen auch wegen der Wechseljahresveranstaltung. Ja, genau, wegen der Wechseljahresveranstaltung. Und man merkte eben, wie das tatsächlich das alleine empowernd war, dass man eben im deutschen Parlament wegen diesem Thema eingeladen ist. Und letztes Jahr im Oktober 24, kurz bevor die weißen Frauen rauskamen, fand tatsächlich die erste Bundestagsdebatte im Plenum zum Thema statt. Und wir versuchen
Irre.
jetzt, das in den nächsten Koalitionsvertrag zu schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, es geht, es kann durchaus zur Veränderung kommen, wenn man von seinem demokratischen Recht Gebrauch macht. Und da sind wir wieder bei den Werten von eben. Es gibt durchaus Menschen, die sehr viel Gebrauch davon machen, von dem demokratischen Recht, auch in Kommunen. Das sind zumeist Menschen, die Unternehmen haben und die halt richtig viel Kohle machen für den Landkreis oder die Kommune und die reden dann ordentlich mit. Und das ist auch in Ordnung. Aber wir sind halt viele. In Quantität, in Körpern. Und wir haben Grassroots-Kampagnen gemacht. Wir haben E-Mails in Abgeordnete geschrieben, mehrfach. Wir haben wirklich gesagt, wir sind viele. Und was ich halt den Frauen sage, ist, das ist der Job von Politiker, ist ja Volksvertretender zu sein oder volksvertretende Person. So. Das heißt, im Grunde sind wir die Clients, also die Kunden und Kundinnen von diesen Volksvertretenden. Da ist überhaupt nichts Gefährliches oder shameful dran, sich an diese Volksvertretenden zu wenden und eine Bitte an die zu geben. Wie kümmert euch doch mal um Frauengesundheit? Und das finde ich halt so, dass das wirklich, ah, darf ich das? Ich so, du musst das sogar machen. Das ist das große Wunder der Demokratie. Und dass das auch noch zu was führt und dass wir wirklich dann im Plenum sitzen und uns tolle Beiträge von den Grünen und von der SPD und tatsächlich auch der FDP anhören und wirklich einen grauenvollen Beitrag von der AfD und alles im Grunde so, wie man sich das wünscht. Und die wahnsinnig tolle Abgeordnete Emmy Zöllner von der CSU, die ja den Antrag geschrieben hat, die wirklich noch keine 40 ist und sich so bedingungslos engagiert hat, ja. Es ist einfach toll. Und das war für mich, ehrlich gesagt, total empowernd. Und deswegen, ja, um deine Frage sehr lang zu beantworten. Natürlich ist das verändernd. Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass es revolutionär ist. Ich weiß gar nicht, ob ich Umwälzung möchte. Aber natürlich möchte ich, dass wir uns als Frauen im mittleren und auch in der zweiten Lebenshälfte total darüber bewusst sind, dass wir hier natürlich absolutes fucking Mitspracherecht haben und jederzeit davon Gebrauch machen können.
Ja, ich finde solche Kampagnen großartig und ich glaube auch, das ist die große Hoffnung gerade. Es gibt ja die für den gestaffelten Mutterschutz, es gibt die für Mutterschutz überhaupt für Selbstständige, dann gibt's die zu den Wechseljahren, dann gibt's eine habe ich jetzt vergessen und sie liegt mir auf der Zunge.
Ja, das ist der Mutterschutz für Frauen, die Fehlgeburten hatten.
Ja, genau, der gestaffelte Mutterschutz, aber irgendeine fehlt mir noch. Aber ich finde es großartig, dass wir auch unsere Stimme jetzt auch erheben, dass wir auch nicht mehr nur so husch husch irgendwie zwischen Tür und Angel uns Tipps zuwerfen, dass ja niemand was hört, sondern dass wir über die Dinge sprechen und das dazu gehört für mich auch eben all diese Bücher zu lesen, um wirklich meine Puzzlestücke zusammenzusetzen. Und darum hat mir deine beiden Bücher haben mir deshalb auch so gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, dass du genauso auf der Suche bist, dass du Puzzlestücke zusammensetzt, dass du dein persönliches Erleben, dein Engagement, deine Recherche, das fließt alles zusammen. in diese Erkenntnisse, die wir dann mit dir teilen können, wenn du Bücher drüber schreibst. Aber wenn ich diese Bücher nicht hätte, es würde mir so schwer fallen, all diese Zusammenhänge zu ziehen, dass unsere Themen eigentlich wegignoriert werden, dass es eben nicht etwas ist, wo man die Zähne zusammenbeißt und irgendwie durchgeht, sondern dass es Relevanz hat, dass wir Relevanz haben. Und die wird immer wieder abgesprochen. Und dann falle ich immer fast vom Stuhl und denke, wow, da sitzt wieder eine junge Frau und sagt, Frauen haben ja inzwischen viel mehr Rechte als Männer. Wie kommen Menschen auf die Idee? Wie glauben Menschen, dass wir Feministinnen Menschen canceln könnten? Das ist noch mit niemandem hat es geklappt. Selbst mit denen, die es vielleicht wirklich verdient hätten, sie richtig gecancelt werden. Das funktioniert nicht. Es ist auch gar nicht schlimm. Niemand muss gecancelt werden. Aber hätten wir all diese Rechte, dann würden ja all diese Sachen viel schneller durchgehen. Dann würden wir viel mehr und schneller Erfolge feiern. Aber waren denn dann auch ganz viele Abgeordnete aus dem Bundestag da? Also da müssen auch irre viele Frauen sitzen, die selber gerade in den Wechseljahren, in der Perimenopause oder gerade die Menopause erlebt haben. Und die muss es ja eigentlich auch angehen. Aber selbst die trauen sich ja dann offensichtlich nicht, in einem nicht paritätischen Parlament, immer noch als Minderheit, auch in unserem Bundestag, zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, wir möchten das auf die Agenda setzen, wenn nicht von außen jemand kommt und es anstößt, oder?
Es hat vor Sheila und mir niemand angestoßen. Auch kein Verband von GynäkologInnen und auch nicht die Deutsche Menopausengesellschaft. Es gab im deutschsprachigen Raum keine politische Kampagne zugunsten von Frauen in den Wechseljahren vor Wir sind 9 Millionen. Gab es nicht. Es ist das erste Mal, dass es sowas gab. Und drauf gekommen bin ich ehrlich gesagt auch wegen der Frauen aus Großbritannien, wegen Mariella Frostrup und Davina McCall, die eben zusammen ins Parlament gegangen sind und dort für Veränderung und Awareness gesorgt haben. Ich glaube halt, dass es, wie gesagt, dass es immer noch schwierig ist für Frauen, auch in der Politik, für Politikerinnen, für Abgeordnete, diese Themen überhaupt zu platzieren. Weil immer gesagt wird, haben wir denn nicht andere Probleme? Genau das hat die Abgeordnete, eine Frau, eine Zahnärztin von der AfD auch gesagt. Ja, haben wir denn keine andere Probleme in diesem Land? Ja. Das ist halt eine Frage von Wertigkeit. Was ist denn ein wichtiges, relevantes Thema in diesem Land? So. Und das ist natürlich sind Themen, die viele angehen, ist relevant. Natürlich, die Wohnungskrise ist relevant. Natürlich ist die Teuerung relevant. Auch meinetwegen auch die Sicherheitspolitik. Aber die Frauengesundheit ist auch relevant. Sie betrifft die Hälfte der Menschen in Deutschland. Und ich meine, wenn wir von 9 bis 11 Millionen Frauen mit Wechseljahrsproblemen sprechen, dann ist das mal eine Mehrheit. Solche Mehrheiten, also wenn du dir das vorstellst, glaube nur noch der Fußball sorgt für solche Quoten. Ja? Das heißt, in Fernsehquoten, in Euros, in Followern wäre das alles viel. In Frauen ist es nicht wichtig genug, dass das ein relevantes Thema wird. Ja? Und dann wird hin und her geschoben, dann werden Studiengänge. Mittlerweile wissen wir, was der Volkswirtschaft entgeht, wenn wir nichts tun, nämlich 9,4 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland allein. Und dann kriegt man so ein bisschen so ein Ohr. Dann wissen wir, dass wir Fachkräftemangel haben. Dann wissen wir, dass die Arbeitswelt allgemein älter wird und dass natürlich gerade der Fachkräftemangel in den Branchen, in denen wahnsinnig viele Frauen arbeiten, nämlich der Pflege und der Erziehung und der Schule, besonders hoch ist. Das heißt, so nach und nach hört man, ja, nee, ihr habt auf jeden Fall recht. Wir sind 9 Millionen Frauen. Da musst du was machen und dann werden wir in Unternehmen eingeladen. Und das ist auch alles super, super toll. Es ist natürlich trotzdem im Großen und Ganzen immer noch schwierig. Und die junge Frau, die da sitzt und sagt, Frauen haben mehr Rechte als Männer, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Themenkomplex. Das ist eben der Wissensverbreitung im Social-Media-Zeitalter, die funktioniert anders. Ich finde, da gibt es ganz viele Vorteile. Also es ist ja auch nicht so, als wäre das Wissen vorher total neutral verteilt worden. Da gab es eine Handvoll Fernsehsender und eine Handvoll Verlagshäuser in Deutschland, die von Familien geführt wurden und die sehr gut canceln konnten, sehr viel besser als wir Feministinnen das können. Das
Das stimmt.
heißt, die Treppenstufen in die großen Verlage waren höher und schwerer zu erklimmen. Und wer dadurch das Tor kam, wurde eben von diesen Familien und meistens den männlichen Mitgliedern dieser Familie entschieden. Und das war in den USA nicht anders. Die Gettys, die Newhouses, die Hearsts. Ist nicht so, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte sehen, dass Informationen von einer Handvoll Menschen weitergegeben wurde. Und es ist nicht so, dass es zum ersten Mal ist, als würde der Nachrichtenfluss natürlich auch beeinflusst. Das ist jetzt überhaupt keine Entschuldigung für Fake News und überhaupt keine Entschuldigung für Desinformation. Das ist scheiße und furchtbar und führt dazu, dass eine junge Frau da sitzt und sagt, Frauen haben mehr Rechte, was nicht stimmt. Es führt auch dazu, dass Kulturjournalisten eine These verbreiten, die aus einem Buch aus dem Jahr 2000 kommt, das heißt The Natural History of Rape. Und da geht es darum, dass Vergewaltigung zur Selektion geführt hat, dass je mehr vergewaltigt wurde, desto vielfältiger wurde der Genpool in der Prähistorie. Diese These ist mehrfach widerlegt, unter anderem von einem großen Primatenforscher namens Franz van Weels. Er ist verstorben letztes Jahr leider und der hat nochmal genau erklärt, warum das nicht so sein kann, zumindest nicht mit dieser wahnsinnigen Selbstverständlichkeit, die in diesem Buch erklärt wird. Was das Buch allerdings ganz deutlich macht, ist, dass es die feministischen Theorien aus den 70er Jahren als nichtig erklärt, die nämlich gesagt haben, dass es bei Vergewaltigung gar nicht um Sex geht, sondern um Dominanz und Macht. Und wenn man das natürlich ungefiltert verbreitet, auch um einen wahnsinnig guten Witz zu machen, dann ist es natürlich fragwürdig, ne? Und gerade eben wollen wir das wirklich verbreiten? Also auch Männer wollen Männer das verbreiten, dass es in ihrer Natur liegt, zu vergewaltigen. Wer hat das denn wiederum behauptet? Und wir wissen genau, wer es war. Und wie gesagt, dieses Buch ist extrem umstritten, The Natural History of Rape. Und ja, und ich glaube einfach, ich würde mir wünschen, dass wir sorgfältiger damit umgehen, mit Wissen. Ich möchte überhaupt nicht zurück in das alte Verlagssystem. Ich möchte einfach oder ich würde mir wünschen, dass wir, und da packe ich mich gerne als Erste an die eigene Nase, nämlich dass ich genau aufpasse, was ich in so Podcasts wie diesem erzähle. Und nicht einfach drauf loslabere, sondern wirklich versuche, mich zu konzentrieren und so wahrheitsgemäß wie möglich Wissen und auch Zahlen eben zu verbreiten, auch wenn es natürlich manchmal echt lustiger ist, wenn man sich ein bisschen locker macht. Aber wir haben eine Verantwortung.
Das stimmt. Und deshalb freue ich mich so, dass du solche Bücher schreibst. Ich hoffe, es folgen noch ein paar, weil ich es extrem mühsam, also ich empfinde es als sehr mühsam. Also ich fühle diese Leerstelle. Geneigte HörerInnen wissen das, dass ich immer sehr schnell darauf anspringe, wenn Geschichten erzählt werden von Frauen, von unseren Ahnen sozusagen, wenn Frauen Leben erzählt werden, wenn Frauen Geschichten erzählt werden, die vergessen wurden, die negiert wurden. Ich finde es aber immer so mühsam, dann für mich praktisch so den Backlog zu bauen in meinem Kopf, weil die ganze Geschichte, die ich gelernt habe, ist natürlich die, die ich aus den Schulbüchern kannte. Und da sind unglaublich viele Fragezeichen eigentlich zurückgeblieben, weil ja hauptsächlich die Männergeschichten erzählt wurden und die Frauengeschichten nicht. Du erweiterst das Buch aber noch um einen Aspekt und da will ich auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Und zwar gibt es auch eine gewisse Suche in Richtung Spiritualität in dem Buch. Also auch diesen Aspekt, was Weisheit angeht, lässt du nicht aus. Warum war dir das so wichtig? Es hätte ja auch ein ganz faktenkühles, toll recherchiertes, bisschen persönliches Erleben verwobenes Buch sein können.
Weil ich in der Recherche so ein bisschen drauf gekommen bin, dass Frauen, die weise Frauen in der Historie, aber auch gerade weise Frauen, die jetzt in der Gegenwart noch leben, die zum Beispiel nicht in Europa leben, sondern vielleicht in Lateinamerika oder in Ostasien, ganz selbstverständlich das praktizieren, was wir hier Spiritualität nennen. Und das ist ja, ich habe mich dann irgendwann gefragt, weil ich da auch nicht besonders gut drauf reagiert habe, als ich jünger war. Ich fand esoterisches Wissen nicht faktenbasiert und schwierig. Und habe mich dann irgendwann gefragt, ob das vielleicht dem gleichen Fehler aufgegangen ist wie das Wort Gossip, dass es eine Abwertung gegeben hat. Und da habe ich gedacht, auch da muss man noch mal reingucken. Denn wenn so unterschiedliche Kulturen wie in Südkorea oder eben die Mapuche in Chile sagen, dass die weibliche Energie zwischen der Geisterwelt und dieser Welt kommuniziert, dann habe ich gedacht, da muss da doch irgendwas dran sein. Und gleichzeitig bin ich einfach total neugierig. Und dadurch, dass ich adoptiert bin und eben nicht weiß, wer meine Vorfahren sind, meine genetischen Vorfahren, habe ich da immer großes Interesse dran gehabt und habe einfach gedacht, okay, diese Art von Spiritualität, die wird offensichtlich seit Menschengedenken praktiziert, also schon in der Prähistorie, die sehr viel zivilisierter war, als es über viele, viele Jahrzehnte im Geschichtsunterricht gelehrt wurde. Und habe gedacht, vielleicht werden solche Rituale ja heute noch durchgeführt. Und es ist tatsächlich so, dass viele, viele Kulturen psychedelische Substanzen benutzt haben, um die Psyche zu heilen. Also es ist ein Heilungsritual, also kein Drogenritual. Und man kann historisch tatsächlich nachverfolgen, wie dieses Medikament zur Droge wurde, nämlich indem ein US-Amerikaner nach Mexiko reiste und das, was wir heute als Magic Mushroom kennen, einer Heilerin aus Mexiko gestohlen hat und von einem Schweizer Pharmakologen synthetisieren lassen. Das heißt, bevor die Droge da war, die Droge LSD oder die Droge Magic Mushroom, war es ein Naturheilverfahren. Ein radikales, aber es war ein Naturheilverfahren. Und man hat Spuren davon gefunden, wie gesagt, bis in die Prähistorie, auch in Europa, auf Menorca zum Beispiel. Und ich finde es wahnsinnig interessant. Und in den Niederlanden gibt es eine Form, dieses Ritual ärztlich betreut und legal zu machen. Und das habe ich gemacht, weil ich dachte, vielleicht komme ich ja in Kontakt mit meinen Vorfahrinnen. Und genau in diesem Ritual, was wirklich nicht für jeden ist und was ich nicht jedem empfehlen würde,
Ja, kann man alles nachlesen. Es war krass zu lesen.
es ist keine Wellness. Ja, das ist echt eine spirituelle Reinigung, für die man bereit sein muss. Aber in genau diesem Ritual stand es irgendwann vor mir, ich möchte eine weise Frau werden. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Verbindung gibt zu unseren Vorfahren und Vorfahren. Und ob wir das jetzt Epigenetik nennen, ne? Das nämlich besagt, dass unter Trauma die genetische Struktur sich verändert und man dadurch Trauma natürlich weiter vererbt. Das ist eine relativ abgesicherte These heutzutage in der Humangenetik, oder ob man halt sagt, die Seelen, unsere Vorfahren leben in der Geisterwelt und passen auf uns auf. Das ist letztendlich gar nicht so anders. Ja? Das ist eine andere Form von Worten, ein anderes Set von Worten, die man eigentlich für die gleiche Tatsache benutzt, nämlich, dass wir nicht alleinstehend sind, sondern dass wir in einer langen Reihe stehen von Menschen, die vor uns kamen und die nach uns kommen werden. Und das finde ich total beruhigend und auch schön. Und das heißt, dass diese Verbundenheit immer schon da war und dass sie tatsächlich in vielen Kulturen von Frauen gemanagt wurde.
Also ich würde auf jeden Fall dein Buch allen empfehlen, die auch sich überlegen, ob sie eine weise Frau sein wollen, wenn sie älter werden. Ich finde, da sind tolle, tolle Ansätze drin, vor allem, weil man dich begleiten kann auf deiner Reise dahin, auf deiner Spurensuche und auf deinem Zusammentragen dieser verschiedenen Teile, die Weisheit sein können. Und nicht jeder muss dafür Magic Mushrooms nehmen in Amsterdam. Das war ein krasses Kapitel, Miriam. Hast du noch Flashbacks? Im Buch kommt vor, dass es ab und zu noch so Nachwehen gab, dass es ab und zu noch in deinem Alltag so Momente gab.
Man denkt da noch, also ich denke da sehr viel drüber nach. Ich fahre auch noch mal hin in 4 Wochen.
Okay. Ah, in 4 Wochen. um das nochmal zu wiederholen oder um dich nochmal damit
Ja,
auseinanderzusetzen?
nee, um das nochmal zu machen, um nochmal zu wiederholen. Ist
Wow.
jetzt dann fast 2 Jahre her. Und also Bas Kast schreibt ja, er hätte es über 20 Mal gemacht, was ich nach wie vor echt crazy finde. ja, es ist, also diese, ich würde jetzt gar nicht, es ist, glaube ich, okay, wenn man das öfter macht. Nicht so oft vielleicht.
Ja, lese es einfach im Buch nach, als Sekundärliteratur, vielleicht frag mal Alice, wie damals mit 15 habe ich das gelesen. Aber das ist ein wirklich krasses Kapitel, aber ich finde, dass es sehr gut in das Buch passt. Und was ich sehr bereichernd fand, war eben auch, dass du Weisheit nicht nur aus der europäischen Sicht betrachtet hast, sondern dass du auch in die Welt gegangen bist. Du hast schon Chile erwähnt und Korea, wo von woher du adoptiert wurdest, und was immer Teil deiner Spurensuche auch ist. Das fand ich sehr bereichernd, die Weisheit hier auszuweiten und neue und andere Blickwinkel zu haben. Und denkst du, bist auf einem guten Weg, eine weise Frau zu werden? Hilft Bücher schreiben vielleicht über Weisheit?
Für mich ja, aber ich bin da sehr speziell, glaube ich, weil mir das wahnsinnig viel Freude bereitet, eben meiner Neugier, meinen Fragen nachzugehen, auch mit Recherche und mit Interviews, und ich tatsächlich gerne schreibe. Also für mich ist das alles großes Privileg, und dadurch, dass ich ja in meinen Büchern immer tatsächlich von mir selber ausgehe, natürlich auch ein großes Privileg, so viel Zeit mit Fragen an sich selbst sich überhaupt beschäftigen zu dürfen. Und das hilft, glaube ich, der Weisheit, weil die Weisheitsforscherin Judith Glück sagte halt, dass aus Krisen und Traumata sehr viel Weisheit entsteht. Das wünscht man natürlich letztendlich niemandem, aber wir wissen auch einfach, dass dieses Versprechen von Dauerglück einfach nicht standhält und dass man vielleicht einfach weniger Furcht davor hat, auch unangenehmen Situationen ins Auge zu blicken, weil man eigentlich daran wächst. Und wenn man auch tatsächlich, ich glaube, auch gerade als Frau unterschätzt, wie resilient man ist und wie ressourcenreich auch, was Lösungen angeht. Gerade in Momenten, wo man eigentlich denkt, man kann nicht mehr. Ja. Und ich habe eben auch in der Welt festgestellt, dass eben das, was wir Therapie nennen, also Gesprächstherapie, nicht Magic Mushroom Therapie, tatsächlich was ist, was überall praktiziert wird. Das heißt dann halt anders, oder das wird anders praktiziert, dass man eben am Feuer zusammensitzt und Geschichten austauscht. Aber das Prinzip des Erzählens, das mache ich auf eine Art ja auch in meinen Büchern, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig zur Reflexion, zur Identitätsfindung und natürlich auch zur Weisheitsfindung. Und ich glaube einfach, dass so wichtig ist, um weise Entscheidungen zu treffen, dass man eben die Impulskontrolle so ein bisschen in den Griff kriegt, dass man seine Gefühle ehrlich betrachtet, aber sich eben auch nicht davon überwältigen lässt, dass man in der Lage ist, einen Schritt zurückzumachen und das große Ganze zu betrachten und eben nicht immer denkt, und das ist auch für mich ein Riesenproblem, dass man nicht denkt, alles kontrollieren zu können. Und ich denke mal, ich könnte alles kontrollieren, wenn ich nur hart genug arbeite, mir nur genug Mühe gebe und wenn ich nur genug Fakten sammle, dann kriege ich das alles in den Griff kriegen. Kriege ich natürlich nicht, weil es nicht möglich ist. Und ich glaube, dass das eben diese Illusion, dass wir das könnten, tatsächlich ein gegenwärtiges Problem ist. Und man hatte noch nie so viel Zugriff auf Wissen und wie jetzt damit umgehen, wie das filtern. Und das ist, glaube ich, schwer. Und das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, wenn man für sich, also zumindest ist das meine Meinung und mein Resümee aus der Auseinandersetzung mit Weisheit, ist eben, dass man gehen lassen muss, dass man alles kontrollieren kann. Ich kann
Vielleicht ist
leider
das auch der
nicht.
Schlüssel, wenn du sagst, das habe ich ja auch gelesen in deinem Buch, dass Traumata oft, also Menschen, die Traumata erlebt haben, dass die oft als eingeschätzt werden als weise Menschen. Ich fand auch, wie die Forschung aufgesetzt ist, sehr interessant, auch das in deinem Buch nachzulesen. Wie identifiziert man weise Menschen für ein Forschungsprojekt? Vielleicht ist es genau der Punkt, in dem Moment, wo du was Traumatisches erlebst, es ist ja ein Moment von Kontrollverlust immer. Und da einmal durchgegangen zu sein, ist vielleicht ja schon der Schlüssel dahin, genau diese Angst vor Kontrollverlust irgendwie sich der eben einmal gestellt haben, dass man sich der stellen musste, so rum. Und dann hat man vielleicht den ersten Schritt gemacht. Ich finde vor allem die gedankliche Idee dahinter gut, dass das Altern vom Körperlichen loslöst und das Altern nochmal eine andere Dimension bekommt durch Weisheit. Also, dass ich nicht als Frau eine schöne alte Frau sein muss, sondern dass ich ja auch eine weise alte Frau sein kann. Und es ist unabhängig von meiner Optik, sondern Weisheit, also es klingt ja schon so unglaublich erstrebenswert. Ich wäre sehr gerne eine weise alte Frau mit einem großen Herz, die sich kümmert, die ihre Erfahrung einfließen lässt in Gemeinschaft und dadurch weiterhin ein sinnvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein kann und immer noch sinnstiftend lebt.
Du kannst, glaube ich, auch total weise sein, wenn du überhaupt total unsinnig bist und keinen Sinn machst und schwach bist und anderen aus der Tasche liegst. Ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, es ist eine interessante Frage, wie viel Weisheit mit Produktivität zu tun hat. Ich glaube, also die Judith Glück würde jetzt sagen, dass weise Menschen sich die Frage nach Produktivität nicht mehr stellen. Ich finde halt, was ich an Weisheit so schön finde, und das fand ich eben toll, Weisheit ist nicht altersabhängig. Judith Glück hat eben in ihren Studien auch herausgefunden, dass es auch junge Menschen sehr weise sein können, dass natürlich Lebenserfahrung zum Weisesein dazugehören. Aber ich glaube eben, dass Frauen, die eben ihr ganzes Leben damit verbracht haben, zu kochen, zu putzen und zu waschen, genauso weise und genauso nützlich, vielleicht auch nützlicher sein können als jemand, der in einem Lehrstuhl sitzt und das gar keinen Unterschied macht, weil ein Wissen haben die auch. Ja, die haben eben das Wissen von, wie man backt, putzt und kocht. Und ganz, ich bin total ehrlich, ich habe immer noch einen kleinen Spike im Kopf, wenn ich das laut sage, weil ich immer noch denke, oh Gott, jetzt fängst du damit an. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass es in der weiblichen Natur liegt, zu backen, zu putzen und zu kochen. Überhaupt nicht. Ich sage nur, wer das macht, egal welchen Geschlechts, hat eine Weisheit, hat ein Wissen, hat eine Expertise und einen Wert. Und ich glaube, das ist was ich auch selber vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht eingesehen hätte. Und was jüngere Frauen interessanterweise heute eher einsehen als Frauen, die jetzt nochmal deutlich älter sind als wir beide, weil sie halt sagen, wie kannst du das sagen? Wie kannst du es wagen, diesen Scheiß jetzt zu glamourisieren? Und ich will es überhaupt nicht glamourisieren. Ich will einfach einen Wert darin suchen. Und ich glaube, dass die Weisheit, die weise Frau, Roan heißt die im Englischen, die gibt es in sehr, sehr vielen Kulturen, nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen. Und die hatte immer einen Wert. Und es gibt dieses tolle Buch namens Die Wolfsfrau von Clarissa Pinkola, das war in den frühen 90ern ein Riesenhit und galt so ein bisschen als ESO-Buch, aber es ist fantastisch. Und da geht es eben, sie hat diese ganzen Mythen und Märchen aus der ganzen Welt zusammengetragen, sie ist Psychoanalytikerin, und hat die gedeutet. Und dass diese weisen Frauen, die immer schon ihre Communities, ihre Familien behütet und beschützt haben, die finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und die haben wir so ein bisschen vergessen im Industriezeitalter, als es eben in erster Linie darum ging, Nachkommen, also ob das jetzt Arbeiterinnen und Arbeiter sind oder Soldaten, es waren ja keine Soldatinnen, Soldaten zu produzieren, wurde das so ein bisschen vergessen, dass es die immer gab. Und die haben echt nicht immer nur Apfelkuchen backen, wirklich nie. Die haben auch nicht nur Enkel betreut, sondern die haben Rituale durchgeführt, die haben Entscheidungen getroffen, auch harte Entscheidungen. Und ich glaube, das ist eben die Art von Frauenweisheit, die ich interessant finde. Und die hat genau, das hast du genau richtig, nichts mit moderner Schönheit zu tun, die hat nichts mit keine Falten haben zu tun. Und, sondern die hat einzig und allein damit zu tun, dass man seine Erfahrung gesammelt hat, sich dessen bewusst wird und die umsetzt. und auf dieser Basis in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen für sich und hoffentlich auch für andere, ob das jetzt im Sportverein ist oder im lokalen Ehrenamt oder im Buchclub, ist es total egal. Und das wäre mein großer Wunsch, dass Frauen sich dessen bewusst werden, wie viel Kapazität sie dafür in der zweiten Lebenshälfte haben. Stichwort Empty Nest oder nie gehabtes Nest oder wie auch immer. Und ich glaube, das wäre neu. Hatten wir noch nicht.
Vor allem, wenn wir, und das ist ja auch gerade in vielen, vielen Büchern besprochen, wenn wir die Macht der Solidarität und der Gemeinschaft wieder für uns erschließen können, so wie ihr mit eurer Kampagne, wo ihr einfach die Kraft der vielen nutzt, um was voranzubringen. Eine letzte Frage. Hast du weise Frauen in deinem Umfeld? Gibt es ein paar, wo du sagst, schön, dass ich diese weise Frau in meinem Umfeld habe?
Ich habe zum Glück ganz viele weise Frauen in meinem Umfeld. Ich würde jetzt keine namentlich benennen, weil die würden alle anfangen zu schreien. Ich bin noch nicht weise. Aber auch eben ganz junge Frauen dabei. Ich würde das, wie gesagt, gar nicht auf Alter beschränken. Aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, das habe ich auch in der gereizten Frau schon geschrieben, dass ich weniger Angst vom Älterwerden habe, weil ich immer schon sehr weise Freundinnen hatte. Die eine wird 65, zwei werden jetzt 60 dieses Jahr, die wahnsinnig gute, tatsächlich Rollenmodelle für mich sind. Und interessanterweise alle drei Freundinnen, an die ich jetzt denke, keine Mamas und auch entsprechend keine Großmamas, alles Patentanten und Tanten. Und die sind super. Und die sind auch nicht einsam und nicht langweilig und nicht mutchenhaft oder tantig, sondern sind einfach ganz tolle, weise Frauen, die ich wahnsinnig bewundere. Und ich glaube, mir hilft das. Aber wie gesagt, mir hilft eben auch, dass ich ganz junge Freundinnen habe, die eben Dinge ganz anders sehen als ich und ganz anders aufgewachsen sind. Und ich glaube, darin liegt letztendlich der Schlüssel von Frauenweisheit, ist eben Gemeinschaft zum einen und altersübergreifendes, generationsübergreifendes Arbeiten auf der anderen Seite. Ich glaube, wir haben einfach in den letzten Jahren sehr viel Zeit damit verbracht, in gesellschaftlichen und philotonistischen Debatten Generationen, Boomer, Millennials und Z gegeneinander auszuspielen. Und ich finde das nicht notwendig. Ich glaube, dass wir uns wunderbar ergänzen können. Und ja, natürlich gibt es Reibung, es gibt immer Reibung, aber dass man eben tatsächlich zusammensteht. Und ich wünsche mir für mich, dass ich diese Antennen weiter verfeinern kann, dass ich eben weiter offen und neugierig bleibe, was ältere Menschen angeht, aber eben auch was jüngere angeht. Und dass ich das immer mit Respekt und immer mit Zuhören im Grunde da reingehe und gucken, was ich daraus lernen kann für mich. Und ich glaube, eh zuhören ist was, was irgendwie verloren gegangen ist. Und das ist was, was ich mir für mich auch sehr wünsche, dass ich auch immer wieder und in der Lage bin, zuzuhören.
Das sind sehr gute letzte Worte, würde ich sagen. Aber ist denn ein neues Buch geplant, Miriam? Schreibst du noch mal eins? Ich mag
Ich
deine Bücher.
bin mir recht sicher, dass ich nur eins schreibe. Es gibt jetzt gerade keine ganz konkreten Pläne. Aber ich werde auf jeden Fall als Wechseljahrs- oder perimenopausale Expertin weitergehen, aber mich bestimmt auch weiterhin mit Themen beschäftigen, die Frauen interessieren. Und ich, ja, also ich glaube, ich kann gar nicht anders ausschreiben. Mal gucken, was das neue Jahr bringt.
Großartig. Miriam Stein, Weise Frauen, warum unsere Gesellschaft mehr weibliches Wissen braucht, eine Spurensuche. Holt euch das Buch, ich fand es ganz großartig. Ja, ich weiß, meine Buchempfehlungen, tut mir leid, euer Buchstapel wächst, sorry, aber dieses Buch solltet ihr lesen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Aktivismus und bei deinem weiteren Weg hin zur weisen Frau. Dein Buch hat mir auf jeden Fall auch einen Weg gezeigt für mich, was ich ganz großartig finde. Und ja, auf bald vielleicht.
Vielen Dank für die Einladung. Auf bald.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.